ich will nicht sagen, dass ich Panikattacken bekommen habe, aber ich war halt wirklich draußen einkaufen und habe mich super unwohl gefühlt in irgendeinem Einkaufszentrum oder sowas, weil ich die ganze Zeit irgendwie im Hinterkopf hatte, okay, jetzt könnte mich irgendwer hier, weiß nicht, sehen. Wenn du zu früh zu groß wirst halt, dann kann das passieren, dass du ja ein bisschen abhebst. Und ich meine, dass wir es geschafft haben, nicht abzuheben. Da hatte ich auch eine Zeit, da konnte ich mich mit dem Content nicht wirklich identifizieren. Andererseits haben wir auch eine krasse Abhängigkeit voneinander. Ich weiß nicht, ob das Zuschauer oft also überhaupt so im Hinterkopf haben. Unsere ganzen Leben sind aufeinander abgestimmt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Working and Sharing. Mein heutiger Gast ist Steven, der zweite Teil der Space Frogs. Wer die Folge mit Rick verpasst hat, kann ihn nochmal anhören. Und wir reden jetzt ein bisschen über seine Sicht der Dinge. Wir hatten ja schon geklärt, wie sie gegründet worden sind. Deswegen sind wir ein bisschen aktueller, ein bisschen mehr drumherum. Vielleicht auch hier und da ein bisschen persönlicher. Und warum Steven eigentlich denkt, man muss nicht immer nur wachsen, sondern vielleicht kann man sich auch verkleinern. Das und noch viel mehr erfahrt ihr in dieser Folge, also viel Spaß. Steven, hallo.
Hi Paul, hi, hallo. Dass wir uns jetzt gerade eben erst jetzt sehen und noch nicht 10 Minuten vorher jetzt.
Schon gesprochen
krass.
Haben, ist krass, oder?
Ja. Jetzt das liebe ich auch immer in so Fernsehserien, Shows irgendwie. Wenn du dann die Treppen runterkommst beim Late-Night-Host und dann sagst du, hi, hallo, wow, wir hier wow, zusammen, oh, krass. Und hinter der so Backstage hast du schon irgendwie 20 Minuten geschnackt, aber hey.
Jetzt nimm doch den Leuten nicht die Illusion da draußen. Ja.
Aber es geht doch um Arbeit. Und das ist halt, das ist die Arbeit.
Das ist Teil der Arbeit, aber Teil der Arbeit ist auch diese Illusion aufrechtzuerhalten.
Zauberer verraten auch ihre Tricks. Ich meine, die werden von anderen Zauberern ausgepeitscht, aber...
Ja, das stimmt. Aber man muss gleich vorne weggehen. Du bist ein bisschen angeschlagen.
Ja, deswegen.
Eines kürzlichen Events, ja, was ich sehr, sehr spannend fand, was mich auch sehr gefreut hat. Aber wir kommen erstmal grundsätzlich zu dir. Steven, du bist Teil eines Duos, was schon seit 14 Jahren
auf, ja, ich glaube ungefähr,
der Plattform YouTube unterwegs ist. Und ihr habt ja sogar, wenn ich mich recht entsinne, ich kann mich auch irren, aber ihr habt doch sogar zusammen eure Ausbildung gemacht, ne? Oder wie lange?
Richtig.
Du und Rick.
Ja.
Wie lange kennt ihr euch? Und dann, wann standet ihr da und habt gesagt, das ist es, das machen wir jetzt.
Okay, das geht relativ einfach. Und zwar waren wir beide auf einer Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe und wir sind beide, als wir in die Oberstufe gekommen sind, oder falscher Satzbau, egal, wir hatten, glaube ich, ein oder zwei Kurse dann zusammen, haben gemerkt, da funkt es und haben dieselben Interessen, zum Beispiel Videos machen. Ich meine, er hat früher schon irgendwie mit Kumpels so kleine, ich glaube, mit so ganz uralt Camcordern, so kleine Mini-Videos gedreht und ich habe so Stop-Motion-Videos auch mit Lego gemacht, irgendwie so ab und zu mal. Und ja, wir haben uns da kennengelernt und hatten dann so ein lustiges Schulprojekt, weswegen wir in Spanien waren und da sollte man dann irgendein scheiß Projekt machen, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es ging um Biogase. Da kenne ich mich aus mit Biogasen. Und dazu haben wir dann, weil wir halt diese Interessen geteilt haben, ein Video gemacht. Und das war so ungefähr auch die Zeit, wo YouTube halt in Deutschland auch richtig angekommen ist. Und man so die ersten, vor allen Dingen eigentlich eher ja, englischsprachigen Content Creator geschaut hat, waren sehr inspiriert und dachten, ey, wir können ja einfach mal da auch was dann hochladen, irgendwas Dummes. So. Und das war der Start davon. Mhm. Das ist dann so gewesen, dass wir irgendwie jedes Wochenende dann ein Video gedreht haben und die Ausbildung, ach ja genau, dann wollten wir das natürlich irgendwie weiter verfolgen, in diese Richtung noch weiter lernen, beziehungsweise ja, man konnte uns gar nichts mehr beibringen. Genau, haben dann und unsere Eltern wollten natürlich auch irgendwie, dass wir mal irgendwie eine Ausbildung vielleicht fertig gemacht haben, bevor wir da einfach nur dieses YouTube machen. Hm. Ja, und dann haben wir eine Ausbildung beide zusammen als gestaltungstechnische Assistenten angefangen. Das ist wie ein Mediengestalter in Bild und Ton und Print, nur ohne das praktische dritte Jahr. Also wir hatten nur 2 Jahre schulische Ausbildung und haben nicht so viel gelernt, weil du über YouTube-Tutorials mehr lernst.
Aber das heißt, habt ihr diese Ausbildung nur gemacht wegen Druck von außen oder nein? Also ihr wollt...
Nee, das war beides.
Okay.
Also es war halt...
Weil es war ja zu einem Zeitpunkt, da war ja nicht abzusehen, dass man von YouTube leben könnte, oder?
Ich glaube, in Amerika oder so gab es schon dieses Partnerprojekt. Mhm. Und es hat sich abgezeichnet, dass man Geld verdienen kann damit. Und deswegen haben wir darauf hingearbeitet. Also dadurch, dass wir halt in dieser Ausbildungszeit oder in dieser Ausbildung nicht viel noch dazugelernt haben, uns es relativ leicht gefallen ist, mussten wir nach der Ausbildung nicht viel Zeit investieren, irgendwie um zu lernen oder so, und konnten halt Videos machen. Und haben in der Zeit ja auch diesen Zweitkanal Space Radio damals angefangen, wo dann halt öfter Videos kamen. Mhm. Irgendwie 2-mal die Woche, anstatt auf dem anderen Kanal 1-mal die Woche. Und das ist dann so abgezwiebelt, dass wir tatsächlich dann nach der Ausbildung uns selbstständig machen konnten.
Direkt.
Weil wir es währenddessen aufgebaut haben.
Alles. Also es hat sich währenddessen schon monetarisiert sozusagen.
Genau, das fing dann da an, ja. Und wir hatten sogar die ersten Google AdSense-Einnahmen, als wir noch zusammen in Charlottenburg-Wilmersdorf gewohnt haben, in unserer Butze. Also genau gesagt Siemensdamm. Mhm. Warst du mal in der Ecke?
Ja.
Grauenvoll.
Ich bin in Wilmersdorf geboren.
Tut mir leid. Und keine Ahnung. Nee, ja, das war das. Das war das, glaube ich. Habe ich deine Frage? Ich glaube, ich habe die Frage beantwortet,
doch,
oder?
Doch, du hast die Frage beantwortet. Und dann ist es ja so, also eure Geschichte ist ja auch eine spannende, weil ich kenne, ich weiß gar nicht, wie ich es formulieren soll. Also ihr habt natürlich ohne Ende Formate ausprobiert in eurem Dasein. Ihr habt seid überall durchgegangen. Aber ihr seid für mich auch, was diese YouTube-Welt so angeht, auch so eine krasse Konstante von Einigkeit und auch, wo die Grundidee des Contents liegt, nämlich in Comedy und Unterhaltung. Und daraus hat sich ja sehr, sehr viel entwickelt. Aber wie hat sich das bei euch eigentlich abgezeichnet? Weil das ist für Außenstehende vielleicht nicht so greifbar wie für Leute, die euch kennen. Aber ihr seid ja schon eigentlich ein Duo, was sich sehr gut gegenseitig ergänzt. Also ihr habt so unterschiedliche Stärken trotzdem. Und jetzt gehen wir mal darauf ein, was ist deine Hauptaufgabe bei den Space Frogs?
Ich mache bei den Space Frogs quasi alles, was man sieht und hört. Das übernehme ich. Abseits vom Inhaltlichen. Hm. Genau, also ich habe die, ich habe unseren quasi Workflow von der Videoproduktion, sage ich mal, aufgebaut. Ich kümmere mich halt komplett um die ganzen, also die Technik, was Kamera und Ton, was kaufen wir zum Aufnehmen, Lichter, Studioeinrichtungen, Schnitt, Audiobearbeitung, Effekte, Thumbnail, you name it. Was du siehst und hörst, da habe ich meine Finger drin. Und genau, Rick ist halt vor allen Dingen dann Content-Geber. Also er presst es irgendwie aus seinem Gehirn sehr viel raus.
Also Autor in dem Fall.
Autor, genau, ja. Sehr, sehr stark Autor. Und Ideengeber, Formate. Mittlerweile auch, kommen wir bestimmt auch noch drauf zu sprechen, haben wir einen Mitarbeiter, der übernimmt jetzt auch sehr viel dieses neue Ideen-Ding. Und boah, das klingt jetzt so, als würde ich viel weniger machen als viel mehr machen als Rick. Wenn ich das so aufzähle.
Ja, aber er ist ja auch, also wenn ich mich nicht irre, er macht ja sozusagen auch die Verwaltung des gemeinsamen Unternehmens.
Das ist auch richtig, genau. Also alles, was mit Zahlen zu tun hat, alles, was so wichtig ist, dass der Laden am Laufen bleibt, das macht er. Da hat er sehr viel Verantwortung.
Das ist, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, das ist auch echt anstrengend.
Es ist definitiv, es ist halt stressig, es ist halt eine andere Art von, ja, von Stress halt einfach, glaube ich, mit der er klarkommen muss. Weil er, die kann er mir nicht überlassen. Ich bin nämlich nicht so ein Typ der Zahlen und der sehr akkurat so arbeitet. Kennst du das, wenn du irgendwie eine Sache mehrmals machen musst, also quasi so Akkordarbeit, oder du teilst Eier, weißt du, und musst so Eigelb und Eiweiß, und dann hast du zwei Schalen und machst du alles so 5-6 Mal, funktioniert alles glatt, und auf einmal machst du halt einfach das Eigelb in die andere Schüssel und denkst du so, warum? So einer bin ich. Also mir passieren dann bei so wiederholenden Aufgaben passieren mir immer so eine Sachen, und das ist halt vor allen Dingen in der Buchhaltung nicht so praktisch.
Das stimmt, da bin ich vollkommen bei dir, aber das ist auch spannend. Das heißt, du, und wie war dann der Faktor zu wissen, wir können davon leben? Hat dir Rick gesagt, übrigens, wir können uns das leisten mit der Selbstständigkeit? Oder?
wir haben tatsächlich, weil es schon Präzedenzfälle gab, relativ früh eine Steuerberaterin geholt, die quasi, der wir alles gegeben haben, und die uns das quasi dann also die hat ja Prognosen dann zum Beispiel auch erstellt, und wir wussten ja, wie viel wir wahrscheinlich an Steuern zahlen müssen, wie viel Einnahmen muss man ja, glaube ich, am Anfang auch dem Finanzamt sagen, was wir voraussichtlich wahrscheinlich einnehmen werden. Genau, und unsere Ausgaben damals waren sehr überschaubar, wenn man so in einer WG zu zweit wohnt. Wir haben beide, glaube ich, Kindergeldunterhalt bekommen. Also es wurde quasi direkt an uns weitergeleitet. Und genau, das hat sich dann irgendwie so, so ist man über die Runden gekommen.
Ja, nee, finde ich aber auch gut. Es ist ein Paradebeispiel auch dafür, sowas so früh zu machen. Aber ihr habt euch ja trotzdem entschieden, jetzt habt ihr zwar inzwischen einen Mitarbeitenden, ja, aber ansonsten, ihr seid ja auch so, wir sind als das Projekt geblieben, was wir schon immer waren, ne?
Genau. Und, also wir haben noch eine Freelancerin, die für uns schneidet, genau. Aber ansonsten waren wir immer darauf bedacht, das Ding so klein wie möglich zu halten. Wir sind ja auch immer noch eine GbR, also eine Gemeinschaft bürgerlichen Rechts. Weil wir dadurch sehr viel flexibler sind und wir nicht so ein, wir wollten oder wollen immer noch nicht so ein Corporate irgendwie Faktor haben.
Gut, ist also natürlich jetzt auch alles mit persönlicher Haftung und so, aber das ist.
Ja, genau. Aber das ist unser, also wir fühlen uns irgendwie uns damit irgendwie wohler, dass es so ein immer noch wie früher so ein Zwei-Mann-YouTube-Broadcast-Yourself-Ding eigentlich ist. Gut, mit ein bisschen Unterstützung jetzt
ja,
noch.
Ja, aber trotzdem, es ist schon genau die Grundidee von, also ihr seid für mich auch eine Verkörperung von der Grundidee von YouTube, und das finde ich deswegen so spannend, weil ihr einfach, und man kann ja jetzt nicht sagen, dass ihr nicht erfolgreich seid, sondern ihr seid eigentlich sehr erfolgreich in dem, was ihr macht. Ihr macht das seit 14 Jahren, könnt schon immer gefühlt davon leben. Und seid ihr jetzt, wie gesagt, auch schon unterwegs und gebt anderthalb Leuten sozusagen einen Arbeitsplatz und solche Geschichten. Aber trotzdem, ihr seid ja auch gewachsen in der Zeit. Ohne Ende. Wo kam denn der, für dich, wo war denn so ein Punkt, wo du dachtest, wow, da sind wir jetzt?
Ich glaube, was für uns, also unser Sprungbrett war für den Erfolg, war dann tatsächlich halt Flo, Le Floyd Flo, Flo? Der Flo, den kennst du, oder?
Ja, hast
du schon mal gehört?
Hab ich schon mal von gehört.
Wir haben ja irgendwann mal, ich weiß gar nicht mehr wann es war, auf irgendeinem Fan-Treffen, da stand er, glaube ich, auf dem Alexanderplatz oder so, haben wir ihnen halt einen Zettel in die Hand gedrückt mit unserem Kanalnamen. Und er hat sich dann irgendwie 2 Wochen später gemeldet, oh mein Gott, sorry, dass ich euch nicht schon früher geschrieben habe oder so, tut mir voll leid und bla bla bla, voll krass, lass ein Video zusammen drehen. Ja, dann fing halt diese ganze Zeit an, wo wir Videos zusammen gedreht haben und zusammen gechillt haben und so, und das war halt, da merkt man, das funktioniert ja auch immer noch heute noch, Kollaboration ist einfach so krass. das, also da befeuert man sich so krass gegenseitig. Also man lernt nicht nur voneinander, sondern man schiebt sich dann auch Zahlen hin und her. Gut, am Anfang haben vor allen Dingen wir Zahlen abbekommen, also Viewer. Aber ich würde auch meinen, dass sich das gegenseitig ganz gut dann über die Jahre, dass wir uns gegenseitig gut was gebracht haben, sage ich mal.
Na, alleine in puncto Kreativität und Projekte gemeinsam und genau. Über große Charity-Events können wir auch noch reden. Hm. Aber ja, natürlich, da hat sich einiges draus entwickelt. Aber wie
Ja, Entschuldigung, aber da haben wir dann so einen krassen, schnellen Sprung in Zuschauern gemacht, dass ich dann wirklich dachte, oh, okay. Und dann kamen halt die ersten Leute, die einen auf der Straße angesprochen haben. Und spätestens da war dann klar so, okay, it's a thing now, I guess.
Also, wie ist das denn für dich, auf der Straße erkannt zu werden?
Also jetzt mittlerweile überhaupt gar kein Problem. Also es fühlt sich immer, also gut, da kommt immer so doof, wenn man das sagt, aber das ist irgendwie so sehr normal geworden für mich, weil ich halt schon so viele Jahre das halt kenne und gemacht habe, deswegen ist es irgendwann relativ normal, aber es ist dadurch nicht weniger besonders, würde ich sagen. Man gewöhnt sich dran. Ich hatte eine Zeit, ich will nicht sagen, dass ich Panikattacken bekommen habe, aber ich war halt wirklich draußen einkaufen und habe mich super unwohl gefühlt in irgendeinem Einkaufszentrum oder sowas, weil ich die ganze Zeit irgendwie im Hinterkopf hatte, okay, jetzt könnte mich irgendwer hier, weiß nicht, sehen. Und obwohl ich jetzt irgendwie privat, weiß nicht, Unterhosen kaufen will, ich weiß nicht. Also ist ja, kannst ja da jetzt nichts Krasses machen, was irgendwie peinlich wäre, aber ne, man malt, das Gehirn malt sich dann irgendwie irgendwelchen Scheiß aus.
Ne, man denkt und auch darüber nach, ne, weil man nicht. Ja. Man hat auch das Gefühl, also zumindest mir ging das so, als es dann ein bisschen öfter vorgekommen ist, dass ich so dachte, muss ich jetzt eigentlich mich anders verhalten in der Öffentlichkeit, weil ich auch da im Privaten dann so in Anführungsstrichen mich vorbildlich verhalten möchte, also noch übertriebener als einfach nett sein.
Genau das Gefühl kenne ich auch, ja. Das ist nämlich das, was ich meine. Also du musst halt die ganze Zeit gucken, okay, ich muss mich benehmen oder so, es muss alles perfekt sein, so nach dem Motto. Keinen Fehler machen oder nicht über Rot gehen. No jaywalking. die armen Kinder.
Ja gut, das mache ich auch nicht, spätestens seit ich Vater geworden bin. Aber das ist wirklich, da haben sich auch nochmal Faktoren geändert. Aber ja. Das heißt,
also von Schweißausbrüchen, als ich rausgegangen bin, hin zu völlig normal und ja, da ist viel passiert, glaube ich. Und ich habe auch dadurch aber sehr viel mehr gelernt, auch Sachen so anzunehmen, Komplimente anzunehmen und so. Habe ich früher auch nicht so richtig gekonnt und mittlerweile freue ich mich. Nehme das an, versuche ein bisschen positive Energie den Leuten, die mich ansprechen, zurückzugeben, mich noch kurz zu unterhalten und ja, dann trennen sich die Wege wieder.
Na, das heißt aber, für dich war es auch so, jetzt in Anführungsstrichen, ein bisschen wie selbsttherapiert, dadurch, dass du dich der Öffentlichkeit ausgesetzt hast?
Ja, so ein bisschen. Also bei uns war halt auch gut, dass es so organisch passiert ist und nicht wie, weiß nicht, mir fällt jetzt natürlich kein Beispiel an, so funktioniert mein Gehirn nicht, aber
ich sag,
es gibt
TikTok.
Ja, es gibt, okay, TikTok. Es gibt ja Leute, die werden so instant berühmt.
Ja.
So. Und das ist halt schwierig, weil du den Umgang damit halt nicht lernst oder wenn du zu früh zu groß wirst halt, dann kann das passieren, dass du ein bisschen abhebst. Und ich meine, dass wir es geschafft haben, nicht abzuheben.
Ja, nee, das meine ich auch.
Gerade weil es so langsam passiert ist.
Ja, das ist aber auch, ich finde bei euch, man merkt halt immer noch im Großen und Ganzen, natürlich steckt da auch Verantwortung fürs eigene Leben und jetzt auch für andere Leute dahinter, aber da ist nichts und ich finde, das spürt man so gut bei euch, dass das alles immer noch aus einer Leidenschaft und Spaß an der Sache entsteht. Also korrigier mich jederzeit, du kannst auch gerne hier jetzt sagen.
Ja, also ich kann dir sagen, das ist auch natürlich, das ist jetzt immer, was man halt auch sieht. Ja. Wir hatten natürlich auch sau viele Phasen, wo es halt nicht so viel Spaß gemacht hat. Mhm. Jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres zum Beispiel war es sehr hart. Da hatte ich auch eine Zeit, da konnte ich mich mit dem Content nicht wirklich identifizieren. Es hat mir irgendwie nicht Spaß gemacht, die Art und Weise, wie denn sich so alles zusammengefügt hat im Workflow.
Mhm.
Und dann muss man halt darüber dann reden und gucken, okay, was kann man ändern? Wir haben jetzt dann uns mehr verlagert auf den Gaming-Kanal gerade inhaltlich, wo wir halt einfach wieder viel lockerer irgendwie an Sachen rangehen können, was mir halt viel mehr Spaß macht, so ein bisschen mehr Improvisation und nicht so über superschwere Themen reden. Also es tut auch Rick sehr gut für den Kopf, weil wir sind halt gerade wirklich, es passiert so viel Scheiße und sich halt mit dem ganzen Müll so auseinanderzusetzen, das macht halt einfach keinen Spaß und den braucht man aber irgendwie, um halt dabei zu bleiben. Deswegen müssen wir halt immer mal wieder auch so wechseln, was wir machen.
Total, weil das war, ihr hattet ja einen sehr langen, also ich würde sagen, boah, spätestens seit ihr nichts für Artikel 13 getan habt.
Ah, ja.
Aber auch schon die ganze Zeit davor. Also ich meine, jetzt unabhängig von so idiotischen Kosewörtern wie Rezos YouTubern und so, war die Bild-Zeitung, die das geschrieben hat, ne?
Ja, yeah, genau. Aber den Joke haben wir dann ja mitgenommen. Der ist ja in der Community dann groß geworden.
Auch. Aber ihr wart ja dann auch lange, lange viel politisch unterwegs. Auch zwar.
Wir sind ja immer noch politisch.
Ja, nein, das meine ich auch gar nicht, aber es war so. Satire, klar, aber mit der harten Auseinandersetzung, also genau wie die Anstalt das macht, nur dass ihr das wöchentlich gemacht habt. Und ich bin da voll bei dir. Also ihr hattet jetzt nur, persönlicher Schlag war jetzt im Musical und in der Pause bin ich auf Toilette gegangen und hab da kurz Instagram aufgemacht. Das erste, was mich anlacht, war die Tagesschau, die mir erzählt, dass Jugendliche eine 8- und eine 10-Jährige angegriffen und zusammengeschlagen haben und so. Und ich saß dann mitten im Musical, wo ich Spaß hatte, auf Toilette und habe angefangen zu weinen. Und dachte so...
Ja, krass.
Krass? Ja, genau. Nicht mal, also wenn... Und das ist natürlich auch dieser Faktor, weil ich denke dann sofort an meine Tochter und denke so, wenn die irgendjemand einfach... Wie kann man ein Kind schlagen? Also ist das so, das ist ja mal so. Und es hat mich in der Sekunde einfach aus genau dem, was du sagst, aus diesem ganzen Schwall drumherum, was da alles passiert, so getroffen. Und es ist gerade so schlimm und ich verstehe das und finde es auch total gut, genau das zu machen, was ihr dann gemacht habt, oder genau das auch zu bieten. Ich hatte hier auch als Gast Schlorox, einen Streamer, der auch gesagt hat, sein Ziel ist aktuell in der Situation einfach, ich setze mich hin und möchte den Leuten draußen eine Auszeit bieten. Und das finde ich halt sehr schön, das kann man halt gut machen. Und auch, ich finde immer noch, satirisch verpackte Politik finde ich immer noch eine der besten, weil du lachst, während du innerlich stirbst.
Weil, ja, das macht halt den Reiz und den Charme aus, nicht wahr?
Ja, aber das ist halt so, es geht wenigstens, aber ich glaube auch alleine die ganze Recherche dazu, das aufzuarbeiten und du musst dich ja dann, das Endprodukt kann ja sein, dass die Leute mit einem lachen, aber die ganze Vorbereitung dahin ist ja nicht zum Lachen, deswegen finde ich das total schön, also ich finde das total gut, aber das ist ja auch das Schöne, ihr habt das dann einfach entschieden, habt einen Umschwung gemacht und macht die Community das mit oder gab das sogar Aufwind oder wie ist denn das in Zahlen gepresst?
Also in Zahlen ist es natürlich so, dass wenn du nicht den aktuellen Scheiß, der so abgehst, machst, guckt es natürlich weniger, also interessiert weniger Leute. Das ist halt klar.
Ja.
Aber das ist halt auch das Ding, man muss halt wirklich man muss halt echt von den Zahlen teilweise weg und sich da nicht so krass dran aufhängen. Das Wichtigste ist, dass man geistig gesund bleibt, Spaß an der Sache hat, weil das, du überträgst das alles in die Kamera und in die Videos mit rein, wie es dir geht und wie du dich fühlst. Und ja, wenn du dich da dran irgendwie zermürbst und dich kaputt machst, dann merken es die Zuschauer und wollen es auch nicht mehr sehen, weil niemand will sehen, wie sich einer selber, weiß ich, kaputt arbeitet oder,
es
oder
gibt,
sowas.
Es gibt ein paar Communities, da habe ich das Gefühl, die wollen genau das sehen. Aber, aber ja, also oder da haben die Content Creator, dass die Leute so erzogen, dass das cool ist, Leute zu sehen, wie sie gerade mehr und mehr versagen. Aber das ist ja auch so ein Thema, das haben wir ja gerade auf unseren Hauptplattformen. Wir beteiligen uns ja auch nicht an dieser ganzen, was passiert da eigentlich alles, Thematik. Wenn wir irgendwo einen Mehrwert bieten können, weil wir Informationen haben oder selbst betroffen sind, dann sagen wir das. Aber ja, nur um das Thema auszuschlachten, haben wir auch uns davon sehr ferngehalten. Aber ich finde, man merkt es halt auch. Also gerade, was in der letzten Zeit alles passiert ist, die Zahlen allgemein, wenn du dich nicht damit beschäftigst, sind sie generell ein bisschen runtergegangen im Vergleich dazu, wenn man da aufspringen würde. Aber ja, ich finde es sehr gesund. Und das ist ja auch so ein Thema. Redet ihr denn darüber, weil das weiß ich zum Beispiel gar nicht, redet ihr auch öffentlich genau darüber, nicht auf Zahlen achten, mentale Gesundheit? Bringt ihr das so nach draußen oder lasst ihr das außerhalb eures Contents?
Ich meine, dass es hier und da schon mal so durchgesickert ist. Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber wir sind ja eigentlich meistens doch sehr transparent. Das ist jetzt, ja, ich kann es dir nicht genau sagen.
Also ich weiß zum Beispiel, wenn ihr über sowas redet, dass am Abschluss eines Videos wird, dann gibt es natürlich immer den Satz, ey, achtet eher auf euch. Ich glaube zum Beispiel toxische Männlichkeit, habt ihr mal ein Video drüber gemacht und solche Geschichten. Ich meine jetzt auch gar nicht, sondern ich meine jetzt gar nicht innerhalb eurer Formate, sondern auch so, ihr macht ja auch Livestreams und normalen Instagram und so Content. Ob ihr die Themen da auch behandelt oder nicht, interessiert mich jetzt einfach.
Ja, ja, doch. Also wenn es so um geistige Gesundheit geht, kommt das auch. Das ist meistens nicht, also oft ist es nicht so das Hauptthema, sondern das ist, wenn wir über dieses Thema reden, kommt dann so halt, okay, aber passt auf, dass man lieber so und so an die Sache rangeht, bevor man sich kaputt macht, so nach dem Motto. Ne? Also das ist dann so mit eingewoben, aber meistens ist es nicht das Hauptthema, sag ich mal.
Ja, ne. Und was ist denn der Content, den du gerne konsumierst auf der Plattform?
Ui.
Oder das tust ist schwierig. Du das gar nicht?
Das wechselt sich alle paar Wochen, Monate, glaube ich. Oh, meine Nachbarn sind wieder da. Hast du es gehört zufällig? Ich weiß es nicht. Das ist dieses E-Auto, wenn es rückwärts fährt, macht es mal bum, 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 bum,
okay.
Bum, bum. Also dumm. Ich schaue ganz unterschiedliche Sachen. Oft vergrabe ich mich in irgendwelchen Technik-Review-Sachen, weil ich immer auf der Suche bin nach heißen, geilen Technik-Scheiß, den ich von der GbR kaufen kann. Und ich nicht selber
für
selber bezahlen muss.
Für alle Zuhörenden, er hat das gerade in Anführungsstriche gesetzt und ich weiß nicht, warum.
Und ich weiß, ich habe gerade so eine blöde Super Smash Brothers Phase wieder, wo ich einfach Leuten dabei zugucke, wie sie extrem gut Smash Brothers spielen. So einfach, ich liebe einfach dieses Spiel, seit ich klein bin. Und diese Phase wird dann aber auch wieder irgendwie wahrscheinlich in 2 Monaten vorbei sein. Dann gucke ich wieder was ganz anderes. Ich gucke aber wirklich schon sehr viel YouTube. Ich bin einer von denen, die haben YouTube Premium.
Ich auch.
Aber auch kein Spotify. So, also ich benutze auch
dieses YouTube Music. Ich habe auch kein Spotify Premium.
Ja, und da spart man sich eine Menge Geld und Nerven, weil man keine scheiß Werbung gucken muss.
Tatsächlich die Kombination, und so sehr ich Spotify liebe, weil das ist eine der größten Plattformen für sowohl diesen Podcast als auch für unseren gemeinsamen die Sprechstunde Podcast, den ich mit Flo und Olli habe. Und trotzdem, ich bin ein Riesenfan YouTube Premium und ich nutze auch YouTube Music und das ist halt
keine Werbung, Hashtag keine Werbung.
Ja, naja, aber die Sache ist, für Podcasts nutze ich Spotify.
Mhm.
Das ist.
Ja, ich weiß auch, also Podcasts sind ich weiß, die haben das irgendwie nicht auf die Reihe bekommen, da eine gute Kategorie irgendwie das so ne, reinzubauen in die App, dass es irgendwie
ich glaube, sie
ist,
arbeiten dran.
Naja.
Ja, aber da wollen wir mal jetzt gucken. Gar nicht zu tief reingehen. Ja, nein, also das ist, da habe ich zu wenig Informationen gerade und ja. Mein wunderbarer Podcast-Produzent Jan sitzt ja hier auch immer und hört zu und ich möchte gar nicht, das ist mir unangenehm, mit mangelndem Wissen hier was zu erzählen, weil dann lacht er mich nur aus. Dementsprechend, manchmal, oh. Und das finde ich auch wichtig, ich nehme das jetzt als Paradebeispiel, weil ich habe das mit Absicht so übergeleitet, wenn man keine Ahnung hat, muss man auch keine Meinung dazu haben.
Ja, das hatten wir auch mal in einem Video. Ich glaube, da gab es sogar ein spezielles Video, was wir dazu gemacht haben, zu dem Ding. So, auch einfach mal die Fresse halten können.
Ja.
So.
Das
auch wichtig.
Ist super auch wichtig. Aber ja. Genau, wo wir bei euren Videos wieder sind. So, was ist eigentlich, wie würdest du eure Reise bezeichnen und was war für dich, hast du so Highlight-Punkte, so Meilensteine oder Lieblingsformate? Ist auch egal, ob du jetzt nicht mehr so sind, aber dass du da so einzelne Eckpunkte beschreiben kannst.
Ja. So, Highlights. Also unser Content ist ja, hat sich ja in dem Sinne verändert, dass wir am Anfang wirklich einfach nur Quatsch gemacht haben. Und dann ist aber immer mehr in diesen Sketch-Quatsch ist dann oft immer mehr so Gesellschaftskritik reingeflossen und das hat sich dann auch in die Richtung Politik weiterentwickelt. Und ich glaube, so die erste, was richtig krass war halt unsere ehrliche Werbung-Reihe. Nee, das allererste war Hund versus Katze, glaube ich.
Das stimmt.
Das war so ein Meilenstein, mit dem wir ja quasi alle erreicht haben. Also das war unser Rhabarber-Bar-Bier-Bart-Baby-Bert-Ding. Du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß, was
und,
du meinst.
Und das hat halt einfach bei jedem irgendwie resoniert. Deswegen waren wir bei Stefan Raab und das war krass. Also da haben wir haben, glaube ich, auch so einen zweiten, haben wir auch einen dritten gemacht? Ich weiß nicht, aber den zweiten Teil haben wir auf jeden Fall gemacht. Das hat dann schon nicht mehr so gut funktioniert, aber trotzdem immer noch ganz gut. Genau, das war, das hat halt für alle, also ob jung, ob klein so, ich meine, wir haben irgendwo mal ein Schimpfwort gesagt, aber das hat dann scheinbar dann doch die Leute nicht so interessiert, dass da einer Fuck gesagt hat oder Scheiße. Aber ja, das war ein Meilenstein in unserer Karriere, der hat uns, glaube ich, sehr, sehr weitergebracht. Dann natürlich sind ja die Spacewalks dafür bekannt, dass wir als allererste die 10 Arten-Videos erfunden haben. Die gab es nie vor uns. Noch nie hat das irgendwer vor uns gemacht und jeder hat das von uns geklaut. Auch die ganzen Amerikaner. Auch wenn das steht von vor 5 Jahren davor, so, nee. Die leben in einer anderen Zeitzone.
Ich kenne das.
Genau, also wir haben 10 Arten erfunden.
Ja.
Genau, und das ist ja, glaube ich, die Gesellschaftskritikphase, würde ich sagen. Es war relativ unpolitisch, aber wir haben halt alles so den gottlos verarscht. Also wie man sich benimmt. Vor allen Dingen halt Leute, die sich irgendwie selbst belügen oder ignorant sind, uns nicht checken, dass sie sich irgendwie daneben benehmen. Das ist sehr lustig. Und da konnten sich, glaube ich, natürlich auch sehr viele mit identifizieren. Oder zum Beispiel mit einer oder mit einer anderen Art oder kennt halt einen Freund, der so ist und dann schickt man das natürlich dem Freund und so und das war ein super Katalysator. Das Problem, wir haben jetzt quasi alles in Arten eingeteilt und dann ist es halt irgendwann auch doof und langweilig, wenn man jetzt noch irgendwie so diese Unterkategorien irgendwie versucht abzugrasen oder so, dann wird es einfach nur noch peinlich irgendwann.
Verstehe ich.
Ja, wir haben mal überlegt, ob wir die neu auflegen, also wirklich zum Beispiel
exakt
einfach in der,
die gleichen nehmen, nur jetzt neu spezifisch. Ja, okay.
Genau, in derselben Reihenfolge, wie wir sie damals rausgebracht haben und einfach nur modernisiert, wie wir jetzt quasi darüber denken.
Finde ich eine großartige Idee übrigens.
Könnte ganz geil sein. Es könnte vielleicht auch so eine Special, so ein Special-Monat sein oder so, wo wir 4 von diesen Videos so die Woche rausknallen irgendwie, keine Ahnung. Ja, aber das ist bestimmt sehr lustig, vor allen Dingen für Nostalgie-Fans.
Okay, Steven, jetzt hier, wenn wir zusammen mit dem Merchandise auf 800.000 dieses Jahr bei Loot für die Welt kommen, macht ihr das?
Okay, ist ein Deal.
Okay.
Okay, ich meine, ich mache jetzt für Rick einfach auch nochmal den Handschlag.
Ja, der also, mitgehangen, mitgefangen.
Ja, das ist halt das Geile. Ich kann ja in der GbR teilweise auch Sachen alleine scheinbar unterschreiben und es gilt trotzdem. Ja. Also, warum auch immer, nicht beide Gewerkschafter dann da, aber naja.
Wenn du einzelvertretungsberechtigt bist, das weiß ich gar nicht, wie da eine Einzelregelung bei einer GbR ist, aber es gibt übrigens... ich weiß gar nicht, ob das nur Immobilien-GbR ist oder generell GbR, aber ich glaube seit Anfang des Jahres eine steuerliche Änderung, dass man auch da Steuervorteile der GmbH jetzt übernehmen kann. Googelt das mal.
Ich frage mal eine Steuerberaterin.
Frag mal, aber kann auch sein, dass sich das nur auf Immobilien bezieht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Okay. Ich habe da nur was wirklich so mit so einem halben Auge irgendwo gelesen. Es fiel mir nur genau dazu ein jetzt.
Geil. Achso, soll ich weitermachen bei den bitte. Milestones? Oh, okay. Ich habe überlegt, ob ich nebenbei nochmal den Kanal irgendwie aufmache oder sowas. Gab es noch Milestones? Nee,
besser, wenn du dich dran erinnerst.
Ja, das ist immer schwierig.
Aber du hast ja schon gesagt, du hast das Katzenvideo, du hast 10 Arten von ehrliche Werbung.
Genau, ja, das wollte ich noch sagen, genau. Ehrliche Werbung ist fantastisch, hat super viel Spaß gemacht, aber so wie sich die Welt entwickelt, kannst du die halt nicht mehr machen, weil jeder Sau personalisierte Werbung bekommt. Und es gibt nicht mehr diesen einen Werbespot, den jeder sieht und jeder kennt.
Nicht mehr in unserer Generation, weil wir kein lineares Fernsehen mehr gucken, aber im linearen Fernsehen gibt's sie noch. Also mir ist es so aufgefallen, es ist so weird, wenn du irgendwo unterwegs bist, zum Beispiel in meinem Hotel landest und irgendwie denkst, ach komm, schalte ich mal den Fernseher ein, während ich mich fertig mache oder so. Und ich denke, und ich hatte sofort das Gefühl, ich bin wieder in den 90ern.
Weil sind die immer noch genauso scheiße?
Es hat sich nichts weiterentwickelt, so fühlt sich's an. Was die TV-Landschaft angeht. Und das hat mich doch ein bisschen erschrocken.
Umso machen weniger die immer noch cringy Songs?
Bestimmt. Also, aber es gibt ja auch welche, also ich meine zum Beispiel Zott, Hinein ins Weekend-Feeling, werde ich niemals aus meinem...
Weekend-Feeling.
Genau, wird niemals aus meinem Gehirn rausgehen. Hat sich eingebrannt. Ich habe mir zwar noch
wenn
nie...
Wenn wir Bratbaxe grillen, fängt die Stimmung...
Das Absurde ist aber, es hat mich noch nie dazu gebracht, ich habe noch nie einen Zott-Joghurt gekauft.
Ich auch nicht.
Und ich hatte noch nie eine Bratmaxe, aber die Lieder kann ich trotzdem.
Oh, wir haben mal eine Bratmaxe für ein Video gekauft, das waren die einzigen, die noch da waren oder so, glaube ich.
Ja
das
gut, aber ich habe auch noch nie diese Deutschländer.
Ja, weißt du? Das ist auch so eklig, die im Glas, ich weiß nicht, warum ich, naja.
Ja, vor allen Dingen, ich möchte, aber wenn ich eine Wiener will, dann will ich eine Wiener, wenn ich eine Bockwurst will, warum will ich alles in ein, komm. Nein, aber das tatsächlich hat sich meines Erachtens, ich meine, ich habe jetzt auch nur das Paradebeispiel, was schaltet man dann ein, irgendwie RTL oder sonst irgendwas und du denkst halt, hat sich wirklich nichts getan in der Werbelandschaft.
Ja. Ja, genau, Werbung, ehrliche Werbung, mega geil, aber ja, machen wir, wie gesagt, jetzt aus diesen Gründen leider nicht mehr so wirklich. Und dann finde
obwohl
ich
ihr eine YouTuber-Variante machen könntet. Also es gibt ja doch so die 10 die 10 Standard-Werbepartner, die jeder mal hatte. Jetzt ist natürlich die Frage, will man sich die vergraulen, aber...
Also die Placements jetzt, NordVPN zum Beispiel, Raid Shadow Legends und die Klassiker, die man so kennt.
Genau.
Könnte man machen oder...
Fällt mir jetzt gerade, ich will auch gar kein Brainstorming jetzt mit dir anfangen, sondern mir fiel's nur gerade so ein.
Oder man schaltet halt die YouTube Premium aus und gönnt sich mal die Werbung, weil es gibt, glaube ich, schon Werbung, die so sehr penetrant sehr viele Leute kriegen. Das Dumme ist nur, du kannst nicht danach suchen so richtig und sie dir angucken, sondern du musst darauf hoffen, dass du sie siehst. Und das finde ich halt ein bisschen ätzend.
Ja, verstehe ich.
Ja. Naja, ansonsten finde ich, was noch sehr gut angekommen ist, ist die Tageströte.
Ja.
Die ist zwar nicht jetzt das gigantischste zahlenmäßig Ding, aber das ist so ein, wir haben das einmal gemacht und alle haben sofort geschrieben, das muss ein neues Format werden.
Ja.
Weil wir da einfach irgendwie so ein, also Finger in der Wunde mit hatten.
Wir hatten damals, ich weiß noch, als die erste Folge rauskam, hatten wir auch gefordert, dass das eigentlich die Tagesschau ersetzen soll.
Mhm. Ja, einfach so halb casual talk, einfach mal straight rein. Das war unsere quasi ehrliche Nachrichten, war eigentlich das ursprüngliche, der Gedanke dabei. Genau, und dann haben wir es aber so gebrandet irgendwie.
Ja.
Ja, ja, und die machen auf jeden Fall Spaß. Und die sind tatsächlich gar nicht so schwer zu produzieren. Rick quetscht da so ein Skript aufs Blatt und dann schmeiße ich mich vor den Greenscreen. Nee, Bluescreen in dem Fall.
Mhm.
Und macht Sinn, weil der Hintergrund eh blau ist. Und ja, dann spreche ich das einmal mit Teleprompter rein, die ganze Sache. Und dann sucht irgendwer währenddessen noch eine Schnipsel passende irgendwie zu, klatscht die einfach darauf. Du musst keine Musik hinmachen, du musst keine Soundeffekte reinknallen. Ich habe für alles irgendwelche Presets mir gebastelt. Mhm. Klatsche ich da einfach rein und dann macht sich das quasi von selbst. Das ist geil, das ist sehr dankbar. Also es macht Spaß und es ist ein einfacher Workflow.
Aber das ist doch super. Jetzt kommen wir ganz kurz zu der Entwicklung von eurem Unternehmen, der GbR. Jetzt ist das so, ihr sitzt da, ihr habt ja inzwischen ein eigenes, schon länger ein eigenes Büro.
Ja, ich glaube auch schon seit 8 Jahren oder so.
Ja, ich weiß, ich war da sogar mal Untermieter. Und jetzt habt ihr das ja trotzdem, also trotz, dass ihr ja immer noch diesen, den ursprünglichen YouTube-Gedanken verkörpert, auch in eurem Maße professionalisiert.
Ja.
Ihr habt ja ein Arbeitsbüro, da sitzt ihr, da wird geschnitten, geschrieben, gebrainstormt. Ihr habt ein Studio, da finden die Aufnahmen statt, da sind die Sets vorbereitet und so weiter und so fort. Hast du das Gefühl des Angekommenseins jetzt oder habt ihr noch irgendwelche Pläne? Pläne generell hat man immer. Ich meine jetzt aber noch Veränderungen.
Nee, tatsächlich sind wir wirklich in dieser, schon seit, glaube ich, so 1-2 Jahren in dieser Angekommen-Phase, definitiv. Also, ja, wir haben unser süßes Nestchen. Und ja, das haben wir uns so eingerichtet, das funktioniert. Und jetzt, ja, das ist halt immer das Problem, dann macht man sich vielleicht ein bisschen zu gemütlich. Deswegen bin ich eigentlich immer so auf der Suche nach irgendwie noch ein bisschen was Neuem, einer kleinen Veränderung. Finde ich immer sehr, sehr gefährlich, dass man, ich habe dann immer eine Angst, so stehen zu bleiben. Aber oft ist dann halt auch nicht die Zeit da, nochmal irgendwie groß umzubauen oder krass was zu machen, weil du diese tägliche Arbeit halt hast, die du irgendwie bewältigen musst und die schon so viel. Aber ja, ich wüsste nicht, was ich jetzt noch großartig dazu bräuchte. Also wenn, würde ich mich sogar eher verkleinern wollen. Im Prinzip könnten wir auch alles in einem Raum machen. Also wir bräuchten wir haben zwei quasi große Räume, einen Büroraum und einen Studioraum halt. Und im Prinzip können wir auch alles im Studio machen, weil da können wir auch Schreibtische hinstellen. Würde auch gehen. Genau, also eher verkleinern.
Ja, eigentlich
wäre ganz cool, weil ich finde so viel Ballast auch schwierig. Wir haben ja auch so viel Kram. Also wir haben noch einen anderen kleinen Raum, den wir uns mit Marti teilen als Lager für Requisiten und irgendwelchen anderen Mist, den man eigentlich fast nie braucht. Nur ganz selten mal, aber irgendwo muss er ja hin.
Mhm.
Kennst du bestimmt mit diesem ganzen Zeug, das irgendwo rumsteht. ja, und man kriegt ja auch irgendwelche Lieferungen von Kooperationspartnern und sonst irgendwas. Und dann will man es auch nicht wegschmeißen. Und dann hat man aber auch nicht die Zeit, das zu verkaufen oder sowas. Und wie macht man das dann also überhaupt geldtechnisch? Wo darf das Geld überhaupt landen? In welcher Tasche und sowas? Und dann schiebt man das einfach so vor sich hin und dann wächst das Lager einfach. Das ist immer viel einfacher.
Ja, ich verstehe das, aber das bedeutet aber, dass auch der Grundgedanke des eigentlich lieber verkleinern oder eher verkleinern, muss ja auch nicht lieber sein, drückt für mich auch eine Art Zufriedenheit aus.
Und ja, wir haben ja quasi geschafft, was heißt geschafft, aber doch geschafft, was wir schaffen wollten, Ja, also wir sind ja selbstständig mit YouTube-Videos machen.
Ja.
Voll geil. So, das ist unser Traumjob. Also ich kann mir nicht viel Besseres vorstellen für mich und mal mit meinen Interessen. Und deswegen, ja, eher auf Optimierung ja, bin ich quasi gerichtet, würde ich sagen.
Und würdest du sagen, für dich, du bist glücklich?
Ja.
Und das hat ja nicht nur berufliche Faktoren, sondern rundherum.
Ja, also ich meine, natürlich hat man so seine Schwierigkeiten und so. Und natürlich, auch wenn es manchmal, also ich meine, Rick und ich, wir sind jetzt seit 14 Jahren oder länger, machen wir das. Wir sind schon noch länger befreundet. Wie viele Menschen hat man, mit denen man das machen kann? So, das ist krass. Also ich bin dafür super dankbar. Andererseits haben wir auch eine krasse Abhängigkeit voneinander. Ich weiß nicht, ob das Zuschauer oft also überhaupt so im Hinterkopf haben.
Mhm.
Unsere ganzen Leben sind aufeinander abgestimmt, quasi.
Und verwoben. Genau.
Ja. Also ich kann jetzt nicht einfach sagen, okay, ich werde jetzt mal ein Jahr nach Schweden irgendwie da campen so und von da irgendwie versuchen, Content zu machen. Können ja manche Leute machen. Die basteln sich einen Van zusammen und fahren los und machen von da irgendwie Content. Kann ich nicht machen. So. Jetzt habe ich ein Haus und ich komme jetzt quasi auch von hier nicht weg, von wo ich bin. Bin auch gebunden. Das heißt, wenn Rick irgendwann mal vielleicht woanders hin wollen will oder muss oder keine Ahnung. Ne?
Kann er auch nicht, ja.
Also könnte er schon, aber dann müssten wir halt, muss es halt bei uns irgendwie anders aussehen. Dann müssen wir unseren Workflow ändern und so eine Sachen. Genau, also ich bin sehr glücklich und dankbar, dass das alles so funktioniert und dass wir uns nie zerstritten haben, wie viele andere YouTube-Kollegen. Also da bin ich wirklich stolz drauf, dass wir so anständig sind, uns dann nicht so gegenseitig so was so böswillig irgendwie, weiß ich, Geld zu nehmen oder sonst irgendwie was. Weil darum geht es meistens, glaube ich. Da sind viele dran zerbrochen an diesem Geldfaktor. Wie teilen sie das auf? So, bei uns ist so völlig, also da guckt keiner auf den Euro. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Ja. Was war die Frage?
Nee, die Frage war noch die weiteren Pläne und du hast gesagt, eher verkleinern und dann war ich auf, genau. Bist du glücklich? Da waren wir unterwegs. Aber das ist ja, das ist auch schön. Ich finde auch gerade das Thema Freundschaft finde ich total spannend. Ich habe jetzt erst wieder einen Podcast von Simon Sinek gehört. Auch ein großartiger Redner, wie ich finde. Also ich einer der großartigsten Menschen, die ich nicht kenne, aber konsumiere. der auch so genau dieses Thema angesprochen hat, wie wenig darauf geachtet wird, was das Problem ist in unserer, das also seiner Meinung nach ein ganz großes Problem, und das sehe ich auch, ist Freundschaft in der Gesellschaft. Also dass viel zu viel, und da meine ich jetzt echte, wahre Freundschaft, also Leute, die sich nicht nur über Zeit, das habt ihr ja, aber auch untereinander halt sich gegenseitig was geben und so und füreinander da sein und solche Geschichten. Und du hast, also wir lernen super schlecht, wie es ist, eigentlich ein guter Freund zu sein, sondern was wir auch lernen und vorgelebt bekommen von der Gesellschaft, ist immer mehr auf sich zu gucken. Und so, und da geht es auch nicht um allgemeine Freundlichkeit, sondern einfach,
mir geht's gut.
Genau, es gibt so viele, und das war auch der Kontext da, es gibt so viele Self-Confidence-Coaches und Selbstoptimierung und all das, aber es gibt gar keine Industrie dafür, für aufeinander achten. So, und das ist super cool. Dabei sind wir soziale Wesen und das brauchen wir halt total dringend.
Komplett. Und im Prinzip durch Internet und Social Media driften wir alle gefühlt immer weiter auseinander.
Komplett, weil wir da einfach Selbstbestätigung von außen holen, die aber gar nicht relevant ist. Also das fand ich auch so ein geiles Beispiel. Es ist für die Leute einfacher, einen TikTok aufzunehmen und zu sagen, wie einsam und alleine man sich fühlt, anstatt einen Freund anzurufen oder eine Freundin und dem zu sagen, ich fühle mich einsam,
möchtest du mir Gesellschaft leisten? So.
Hm. Ja, ich glaube, manche Leute oder viele wollen auch irgendwie keine Schwäche irgendwie zeigen, obwohl es ja eigentlich keine Schwäche sein sollte oder nicht gesehen sein sollte als Schwäche. Also ist,
null.
Das ist echt schade.
Ja, also eigentlich.
So, dass halt nicht von früh auch irgendwie beigebracht wird, so dass Fehler okay sind, dass traurig sein okay, also seine Emotionen halt okay sind, man darf traurig sein und so, man darf das auch zeigen und ja, das ist echt schade.
Ich finde es auch total schade und das ist jetzt auch so ein Ding, was ich für mich spannend und weiterverfolgen möchte, weil ich möchte ja mal gucken, wie es ist, den Leuten das zu zeigen auch.
Ja, ja, ich meine, ihr könnt es ja jetzt, ihr habt ja die Möglichkeit, es besser zu machen halt auch jetzt.
Genau.
Gerade. So, und das ist halt auch voll cool.
Ja. Ja, jetzt wo wir gerade da sind, privat, hast du da Interesse und Pläne?
Wir haben bei uns alles durchgeplant. Wir wissen, wann wir quasi wann wir heiraten wollen und wann wir ein Baby machen wollen und wann wir das und das machen und wo wir welches Weihnachten, welches Jahr schon feiern und so. Wir haben alles durchgeplant.
Ernsthaft?
Jetzt muss es nur noch klappen alles. Aber man macht sich immer viele Pläne, ne? Und man weiß halt, und oft passiert das dann nicht so, wie man denkt, aber ist dann auch okay. Aber man muss ja wenigstens eine Vision haben. Also Rick und ich haben uns damals gedacht, wir wollen das beruflich machen, wir wollen damit Geld verdienen. Und ohne Vision worauf du hinarbeitest, ne, wird nichts passieren. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn man sich was zurechtlegt. Auch wenn es am Ende dann, aber man sollte nicht traurig sein, wenn es am Ende ein bisschen anders
wird. Das ist das Schwierige, so. Ich bin da nämlich voll bei dir, ich finde auch die Vision sollte so groß sein, wie du nur denken kannst, aber du sollst nicht traurig sein, wenn du nur 50% der Strecke schaffst.
Genau, dann hast du immerhin 50% geschafft.
Und das wird wahrscheinlich, wenn du immer so groß denkst, wie du nur denken kannst, dann ist 50% wahrscheinlich immer mega.
Mhm.
Stimmt. Aber das ist, ganz viele haben halt da auch das Problem, dass sie das dann so sehen wie, oh nein, ich habe es nicht erreicht, ich habe versagt. Dabei ist einfach, wie immer, ein Schritt vor den anderen setzen, ist schon das Wichtige.
Ja, ich finde auch, Hauptsache es geht voran irgendwie, nicht stehen bleiben.
Lass uns noch ganz kurz über die Aktualität, also über den momentanen Ist-Zustand reden. Mhm. Bei euch läuft, ihr seid zufrieden, es kommen genug Einnahmen rein, um alles standardmäßig zu finanzieren, wie ihr euch das vorstellt, vielleicht sogar ein Polster anzulegen für größere Anschaffungen.
Zum Glück haben wir keine größeren Anschaffungen mehr, aber...
Ihr seid, ich verstehe das.
Ja, ja.
Und jetzt hast du noch so was Spannendes gemacht, du warst beim Mud Race, der International Justice Mission.
Den wollten wir noch ansprechen.
Also, den wollte ich noch ansprechen, einfach weil du, das ist ja Team Loot für die Welt vertreten, für alle Leute, die es draußen nicht kennen. Ernsthaft, schämt euch, anderes Thema, aber...
Also wirklich.
Loot für die Welt ist ein Charity-Livestream, einmal jährlich, den wir gemeinsam machen.
Mhm, alle gemeinsam.
Ja, und
Dr. Freud, Space Rock, ganz viele
Gäste. Tollen Gästen.
Sehr viele Leute.
Und ganz vielen tollen Leuten hinter der Kamera, die uns da jedes Jahr unterstützen und rumorganisieren und so. Aber das unbedingt einschalten, 2. November-Wochenende, ja, kann ich euch jetzt schon mal sagen, wird es wieder stattfinden, ist das 11. Mal. 11 ist eine schöne Zahl. Wir beide machen das jetzt zusammen seit 10 Jahren, irgendwie sowas. Also ich war beim ersten Mal auf jeden Fall noch nicht dabei.
Richtig, aber beim zweiten Mal auch noch nicht, glaube ich. Ich glaube erst beim dritten Mal.
Stimmt, ich war vor der Kamera war ich erst beim dritten Mal definitiv.
Ja, genau, vor der Kamera, ja.
Ja. Und auf jeden Fall machen wir das auch schon viele Jahre zusammen. Und da hatten wir jetzt bei Loot für die Welt 10 die International Justice Mission bedacht, konnten glücklicherweise insgesamt, ich glaube, wir haben 789.000 Euro Spenden gesammelt an dem Wochenende. Wir sind dann ein Wochenende live und streamen für den guten Zweck und haben den wir haben den 100.000 Euro, konnten wir denen geben.
Ja.
Und jetzt dann im Endeffekt bist du gelaufen nochmal, 12 Kilometer durch den Schlamm. Wie läuft genau das? Was ist das eigentlich genau? Was passiert da?
Ich kann es dir sagen, also hier ist schon mal meine feine Medaille.
Du hast eine Teilnahmemedaille bekommen?
Ja, okay. Natürlich, ja. Von dem Anwalt der Freiheit, IJM. Genau, also man muss, das ist nämlich so, es gibt diesen Veranstalter Mud Masters, die machen, ich glaube, die kommen aus den Niederlanden, glaube ich, die machen einmal jährlich in Arnsberg, Nordrhein-Westfalen, diesen Mud Race, die bauen da alles auf. Das sind, es gibt eine 6 Kilometer, 12 Kilometer und 16 Kilometer Strecke. Ich wollte eigentlich auch die 16 Kilometer laufen, aber es gab zu wenig Leute, die sich für den angemeldet haben. Und deswegen wurde die gestrichen, weil es nämlich so, wenn man diesen Lauf macht, du hast halt immer ein bisschen Strecke, sag ich mal 500 Meter oder sowas, und dann kommt meistens ein Hindernis. Mhm. Dieses Hindernis ist oft so, dass sie halt von irgendwem noch betreut werden, und wenn die halt nicht, ne, das braucht halt alles Kapazitäten an Leuten. Genau, die organisieren auf jeden Fall immer diesen Lauf. Und für IJM geben die quasi, die geben den Karten für umsonst, Eintrittskarten, und dann können sich Leute bei IJM melden, die halt dafür, dass sie teilnehmen, dann Spenden sammeln. Und das ist dann so, dass du eigentlich normalerweise in deiner Familie oder sowas Spenden sammelst, und dann kannst du auch so ein Familienteam zum Beispiel machen, dann kommst du mit deiner ganzen Familie und läufst da. Und wir sind halt als Team Not für die Welt angetreten. Es haben sich aus der Community noch 4 Leute dazu gesellt bei uns. Und genau, wir konnten jetzt insgesamt über 5.200, glaube ich, Euro zusammenkratzen.
Nur für den Lauf?
Nur bei den 12 Kilometern. Ja.
Schön.
Richtig, richtig cool. Also waren wir sehr stolz. Wir haben gehofft, dass wir tatsächlich 5.000 war unser Ziel, und haben wir sogar übertroffen. Das war sehr, sehr geil. Also da bin ich sehr stolz auf die Leute. Es haben insgesamt 190 Leute gespendet. Und dafür 5.000 Euro finde ich schon krass, dass aus 190 Leuten so 5.000 Euro kommen.
Ja, das ist echt krass.
Schon irre. Ja. Und ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir haben das gestreamt. Mein lieber Dean, mein Mitarbeiter und ich sind dahin. Und das war ein bisschen episch. Wir sind komplett ohne Training rein.
Aber da gibt's, das heißt, dass du sammelst von außen dann, aber da ist jetzt nicht sowas wie für jeden Kilometer, den du schaffst, gibt es irgendwas.
Nee, genau. Also es ist im Prinzip so, dass man versucht, für jeden Kilometer, den man läuft, 80 Euro einzunehmen.
Okay.
Oder zu spenden. Weil 80 Euro ist der durchschnittliche Wert, auch wieder in Anführungszeichen, eines Sklaven oder eines Menschen, ja. Was abartig ist.
Das ist es, ja. Wir saßen ja zusammen bei denen und haben uns das angehört. Ich glaube, ein Menschenleben generell im Durchschnitt auf die Welt betrachtet war das ja, ne?
Oder so.
Das heißt, dass wenn wir uns dann vorstellen, dass wahrscheinlich hier in unseren Gefilden ein Menschenleben vielleicht ein bisschen teurer bewertet ist, kann man sich vorstellen, wie die Preise auch sinken können. Nee, das stimmt. Aber ich habe zugeschaut. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch zuzuschauen.
Wir haben, ich glaube, wir werden noch so ein Best-of daraus schneiden. Und auf jeden Fall, denke ich mal, nehmen wir so ein Best-of, spielen wir bestimmt bei Loot für die Welt dann im November nochmal ab.
Ja.
Glaube ich. Das ist auf jeden Fall, da sind ein paar schöne Momente dabei gewesen.
Das glaube ich auch.
Aber es ist auch 4 Stunden, also da kann man noch viel verpassen.
Ja, also da habe ich irgendwie gut. Ich habe, glaube ich, jetzt mal ernsthaft.
Man kann
25 Minuten reingeguckt.
Ja. Aber da hast du,
ich habe aber gerade das erwischt, wo ihr unter dem Stacheldraht lang musstet.
Ah, ja. Das war noch relativ am Anfang, glaube ich.
Wo Dean auch gesagt hat, Chef, ich möchte die Technik nicht halten. Und wie dann der Wasserstrahl von oben kam.
Ja, genau.
Es war schon, nur das war schon sehr unterhaltsam.
Aber ganz kurz wegen dem Chef, also er musste es nicht sagen. Ich sag auch zu ihm Chef, also es ist unser Ding, wir sagen, wir sind beide Chef.
Ja, darum geht es ja, ich soll das war einfach. Aber in dem Zusammenhang war das schon so, ich will nicht die Verantwortung für die Technik tragen. Das hat man schon gemerkt.
Dabei war das sein Handy, über das wir gestreamt haben.
Ja, aber wenn du es kaputt machst, musst du dafür zahlen.
Mhm. Genau. Nee, war richtig gut. Das hat Spaß gemacht. Es ist auch so krass, wir haben es einfach nur über zwei Handys gestreamt, ne?
Ja.
Ich finde es unglaublich, dass es geht.
Ey, ich saß letztens einfach so, weil es war so, es gibt auf Twitch gibt es einen goldenen Hype-Train, das ist der goldene Kappa-Train, der macht nochmal was Besonderes, der wird aber super selten ausgelöst. Ich war gerade bei der Premiere von dem neuen Bad Boys Film und gleichzeitig war Primetime-Show. Und Olli war alleine da und streamt und dann kam, hat er halt in der Gruppe geschrieben, oh, hab gerade goldenen Kappa-Train. Also habe ich mein Handy genommen im Kinosaal und hab mich dazugeschaltet und war dann auch live, ich war dann live aus dem Kino und er war live von zu Hause und wir haben dann den goldenen Kappa-Train gefeiert und ich habe den Leuten noch ein bisschen gezeigt, wie es da bei der Premiere läuft und so. Und wie einfach das inzwischen geht, finde ich auch phänomenal. Also es ist irgendwie, aber es geht halt auch professioneller und ich möchte auch wieder mehr in IRL-Livestreams auch gehen, was ihr ja auch schon wieder gemacht habt.
Ja, wir haben das also, wir haben das mal. Wir haben es letzten Mittwoch das erste Mal gemacht und dann also eigentlich nur als Vorbereitung und als Test der Technik für Samstag dann für den Mud Race und haben jetzt so viel Gefallen daran gefunden, dass wir es auf jeden Fall jetzt öfter machen werden und wollen. Ja, was echt geil, einfach die Leute mitnehmen und man selber kommt halt auch viel mehr so aus der Comfortzone raus und macht mal irgendwas und blödet ein bisschen halt mit der Community rum, ist voll geil.
Was ich ja auch erstaunlich finde, für mich ist es leichter in der Öffentlichkeit mit meinem Handy einen Livestream zu machen, als eine Insta-Story.
Ja, als ein Video aufnehmen. Ich weiß auch nicht, was das ist. Und man hat auch wirklich das Gefühl, man kann halt viel mehr machen, wenn man halt mit dem Telefon rumrennt und dann fühlt man sich nicht so komisch in der Öffentlichkeit.
Ja.
Vor allem nicht, wenn so viele Leute zuschauen, weil man halt die ganze Zeit weiß, ich mache das ja aus dem Grund für Leute jetzt hier.
Ja, ich mache das nicht für mich.
Genau, weil wenn du ein Video aufnimmst, sieht es im ersten Moment ja niemand außer dir.
Ja.
Und du weißt gar nicht, ob es im Endeffekt auch irgendjemand sieht. Und ich glaube, das ist der Unterschied vielleicht.
Kann sein, ja. Kann echt sein. Steve, ich danke dir herzlich für deine Zeit. Bevor ich dich entlasse, habe ich noch zwei Fragen an dich, die ich jedem stelle, und zwar was hättest du gerne gewusst, bevor du diese Karriere eingeschlagen hast, und was, kann auch das gleiche sein, muss aber überhaupt nicht, würdest du heutzutage Leuten raten, die das machen wollen, was du machst?
Alter. Uiuiui, oh, das sind schwierige Fragen. Da muss ich kurz in mich reingehen. Also ich glaube, der beste Tipp ist eigentlich durchhalten. Also man muss halt eine längere Zeit konstant Leistung geben, dass halt Leute auf dich aufmerksam werden und du musst quasi beweisen und dir Vertrauen schaffen, dass du das kannst, dass du jetzt die Leute unterhalten kannst oder du musst den Zuschauern einen Mehrwert geben. Also und das halt über längere Zeit und dann hast du halt Vertrauen und baust dir halt eine Community auf. Also ich würde sagen, schon so Durchhaltevermögen, und das ist auf jeden Fall der Tipp, den ich geben würde. Und wir damals, also ich brauchte den Tipp nicht wirklich, weil wir haben es einfach gemacht. was hätte mir geholfen? Also vielleicht, das ist schwierig, weil wir haben es ja quasi hingekriegt, was wir hinkriegen wollten. Ja.
Nee, kann auch sein, dass ich, ich hätte meinem früheren Ich lieber das und das geraten, bis zu, ich hätte nichts gesagt, weil dann hätte ich ja vielleicht woanders landen können, war schon alles dabei. Also du fühl dich nicht gezwungen.
Ja, ich wäre wahrscheinlich auch in dem Ding. Oder ich sag halt tatsächlich auch halt, dass ich mir einfach nur selber durchhalten gesagt hätte, weil es wird schon. Mach einfach dein Ding so Und dann wird das schon. Ich meine, ja, es gibt Leute, die machen komische Dinge, die sollten es vielleicht nicht unbedingt durchziehen, aber ja, wenn du gutes Gefühl bei der Sache hast so und auch Leute dich darin bestätigen, so dann kann man mal was wagen.
Kann man mal was wagen. Ey, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Ich danke dir wirklich herzlich für deine Zeit.
Das ist krass, normalerweise hört mir nämlich niemand zu, wenn ich rede. Und bei dir hatte ich nicht das Gefühl.
Das freut mich, dass ich dir das vermitteln konnte. Jan, du hast aufgeschrieben, was er gesagt hat, oder? Nein. mein lieber Freund, ich danke dir und euch da draußen. Ich hoffe, ihr konntet auch was mitnehmen und fühltet euch unterhalten oder habt was gelernt oder vielleicht sogar beides. Und ich wünsche allen noch einen wunderschönen Tag.
Bye, bye.
Ciao.